Heute, wichtiges Thema. Am Ende der Folge klären wir den großen Italien-Frankreich-Konflikt, Erik und ich. Großes Streitgespräch. Und vorher sprechen wir über etwas, was nun endlich die Öffentlichkeit erblicken darf, das Licht der Welt, nämlich die Skating Champions Doku. Die Aufsteiger Deutschlands Skating Champions. Die Doku, erste Doku ist raus. Und wir machen jetzt hier die Nachbesprechung und hinter den Kulissen. Und jetzt geht's los.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit herzlich willkommen zum Scaling Champions Podcast. Ich freue mich richtig, weil du warst im Urlaub, Johannes. Wir haben jetzt 3 Wochen nicht aufgenommen. Das kommt mir richtig komisch vor. Das kommt mir vor, es hat mein halbes Jahr nicht aufgenommen. Also, hallo und willkommen zurück, Johannes.
Hallo. Ich habe auch wieder ein paar Urlaubstipps und
Sehr gut. Wir haben ja auch fleißig vorproduziert. Ihr habt das gar nicht gemerkt, sozusagen, dass du jetzt weg warst, weil wir hatten ein paar schöne Interviews. Letzte Woche mit Matthias Meyerhofer. Kam sehr gut an, muss man sagen. Das hat euch sehr gut gefallen. Ah, der Matthias, der vielleicht noch öfter zu sehen sein mal, da arbeiten wir gerade dran, sage ich mal so.
Ja.
Und apropos zu sehen, Johannes, wir wollen heute, vielleicht hat es der ein oder andere pfiffige Follower ja schon gemerkt, die Folge heißt heute die Aufsteiger Deutschland Scaling Champions Folge 1, denn wir haben letzte Woche was Neues rausgebracht, letzte Woche Mittwoch, also vor 7, 8 Tagen, wenn ihr das hier hört, nämlich eine Doku-Reihe, die wir jetzt auf YouTube regelmäßig veröffentlichen. Und die wollen wir heute mal so ein bisschen nachbesprechen. Wir wollen mal ein bisschen reingehen in 2, 3 Themen und warum macht man das überhaupt und
wer
das noch nicht gesehen hat. Behind the Scenes, genau, das machen wir vielleicht am Ende so ein bisschen was zur Produktion noch sagen. Ja. Aber vorweg, Johannes, lass uns mal kurz drüber reden. Dazu haben wir gar nicht viel gesagt in der Doku. Warum machen wir das überhaupt? Was ist der Grund? Was ist der Hintergrund?
Ich glaube, der Grund ist, Erik, dass wir das ein bisschen auch Understatement halten wollen und wir auch wissen, dass wir da am Anfang stehen. Ne? Wir haben jetzt hier nicht den YouTube-Account mit 500.000 Followern, sondern wir stehen da am Anfang. Wir machen das schön muckelig, klein für uns und für diejenigen, die das irgendwie interessant finden, ohne dass wir jetzt hier die Erwartung haben, dass das Ding über solche Decke geht, weil es natürlich einfach sehr nischig ist, was wir hier machen. Und das freut uns schon, weil uns das alleine sehr viel Spaß macht. Aber es gibt natürlich einen Grund dahinter und wir arbeiten da jetzt schon eine ganze Weile dran, Erik. Und ich meine, am Ende kann man all die Dinge, die da jetzt passieren, zurückführen auf Folge 200.
Ja,
nämlich, 100%. Genau. Es ist also schon Ende letzten Jahres klar geworden, dass es uns Scaling Champions eigentlich gar nicht mehr so sehr das Unternehmen Scaling Champions beschreibt, sondern vielmehr für einen Begriff steht von IT-Unternehmen, die es unbedingt braucht, aber eigentlich nicht geben darf. Ich komme da gleich nochmal dazu, was das genau bedeutet. Und dass wir diesen irgendwie einen Platz geben, wo sie stattfinden. Denn es ist natürlich so, Erik, ne, wir haben ganz viele Dokus, irgendwelche Filme, bekannte Persönlichkeiten aus irgendwelchen Netflix-Dokumentationen, riesengroße Porträts, Spielfilme über Gründer. Die sind alle entweder sehr alt, also sehr, sehr lange her oder irgendwie aus dem Silicon Valley oder so. Ne? Mhm. Und aus unserer Sicht wurde es Zeit, eine andere Seite zu zeigen. Nicht nur shiny, LinkedIn, Glanz und ne, Vollgas, sondern die Realität aus einem Unternehmen und auch, was diese Unternehmen so auszeichnen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass die eine Bühne brauchen und die selbst meistens nicht so die totalen Bühnenmenschen sind und auf allen Bühnen der Welt bekannt sind, sondern im Hintergrund oft agieren. Und denen ein bisschen eine Bühne zu geben und auch die Geschichten über die zu erzählen, das macht uns echt eine Freude.
Ja, die Wortverwandtschaft von Scaling Champions zu Hidden Champion, ne, zu dem versteckten Champion, ist natürlich nicht so von ungefähr, ne, sind das einfach die neuen Hidden Champions, ja, diese Scaling Champions. Und das beschreibt es ja auch so ein bisschen. Das sind natürlich Firmen, die im B2B-Bereich unterwegs sind, die am Ende Lösungen für andere Unternehmen anbieten. Und das sagt auch unser Protagonist, der Jens Gärtner von SQL Projekt AG, worum es in dieser ersten Folge geht, sagt das auch. Und deswegen sind die einfach nicht so sichtbar nach außen. Die sind in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau der Grund, ne? Weil die machen ja ganz viele tolle Sachen, Johannes. Lass uns mal darauf eingehen. Was macht ein Scaling Champion? Lass uns mal darauf eingehen, was wir, das haben wir in Folge 200 schon gesagt, aber wir können es hier nochmal ruhig wiederholen.
Also, ein Scaling Champion ist für uns ein IT-Unternehmen, was eigentlich so beide Welten kombiniert. Nämlich so diese Werte und auch die Prinzipien eines Hidden Champions, ja. Mhm. Wir beobachten da ein familiäres Miteinander, eine gewisse Bodenständigkeit, eine langfristige Orientierung auf eine Zielgruppe, auf ein Thema, nicht, ne, immer allen shiny Objects hinterher zu rennen, sondern zu sagen, ne, das ist unsere Zielgruppe, das ist unser Thema, da führen wir besser und dann nutzen wir Technologien wie KI, ne, Tiefeninnovation. Und auch wo Unternehmer, Unternehmerinnen so ein Mission-Oriented Leadership haben, schon klar in den Grundlagen hin, wo es hingeht, nicht total wässrig und, ne, wir in der Selbstorganisation kann jeder machen, was er will, sondern es gibt schon einen klaren Plan, Zug nach vorne, aber dann sehr viel Vertrauen und Freiheit in diesem Unternehmen.
Ja.
Und gleichzeitig, Erik, das ist ja so sehr nach dem, was wir auch mit Hermann Simon besprochen haben im Podcast, könnt ihr euch gerne mal anhören, und gleichzeitig kombinieren die so Werkzeuge und auch Prinzipien aus Skalierung. Das heißt also, gerade in der Softwarebranche, du musst heute nicht mehr 1000, 5000 Leute werden, um als Mittelständler richtig was zu reißen. Du kannst mit wenig Leuten eine große Schlagkraft erzeugen. Das passt auch in die moderne. Günter Fahrteam haben wir drüber gesprochen. Ja, also wie kann eine Wirtschaften aussehen, was nicht so Ressourcenverschwendung erzeugt? Das ist ein Werkzeug dafür, dass du mit weniger Leuten mehr erzeugst, Skalierung für dich nutzt, in der Kundengewinnung, auch im Angebot, dass du da auf Technologien, auf standardisierte Prozesse, auf standardisierte Angebote zurückgreifst. So, die beiden Dinge zu kombinieren, groß zu denken. Und jetzt, Erik, kommen wir eigentlich dazu. Für mich sind das eigentlich so ein paar ganz konkrete Kennzahlen, woran man das messt. Und jetzt kommt so ein bisschen raus, ne? Was heißt es eigentlich, ein IT-Unternehmen zu sein, was es unbedingt braucht, aber eigentlich nicht geben darf? Was meinen wir damit? Für uns machen die immer ein Dreieck, der eigentlich, was eigentlich nicht zu kombinieren ist, möglich. Nämlich, wir erleben bei diesen Scaling Champions erstens einen extrem hohen Impact. Warum? Sie sind Marktführer in ihrer Nische, sie haben ein überlegenes Angebot zu anderen, sie haben damit einen extrem hohen Nutzen für den Kunden, haben so einen Nutzenhebel geschaffen, dass sie nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern es da eine Entkopplung gibt, einen hohen Nutzen in ihrer Nische auf dem Weg zum Marktführer. Das zweite Kriterium, woran man das festmacht, ist, dass die oft eine sehr hohe finanzielle Reichweite haben und eine finanzielle Freiheit. Das heißt, diese Unternehmen haben ganz oft Bruttomargen von deutlich über 30% und also auch höher und haben damit echt eine Freiheit, Geld anders zu investieren, in tiefe Innovation zu gehen, auch Stress aus dem System zu nehmen. Und das Schöne an diesen Scaling Champions ist, dass sie das Geld nicht nur für sich selbst nutzen, die Unternehmer, sondern sie es irgendwie auch weiterreichen an ihre Leute. Das ist das Schöne an diesen Scaling Champions, dass sie sagen, ey, ich habe Werte, die heißen, ja, ich brauche nicht den 20. Porsche, sondern ich will, dass meine Leute hier gut leben, dass sie sicher sind. Und das dritte Faktor ist eine zeitliche Freiheit durch diese beiden anderen Werte. Schaffen die es auch, dass sie es ermöglichen, zum Beispiel eine 30-Stunden-Woche zu ermöglichen. Sie diskutieren da gar nicht rum, sondern sagen, es geht auch nicht um die Menge der Zeit hier, sondern um die Qualität, was du für ein Ergebnis erzeugst in Zeit. Und dass die für sich diese Werkzeuge der Skalierung nutzen, um eigentlich weniger zu arbeiten und einen höheren Impact zu haben. Das ermöglichen ihren Leuten und deswegen können sie ihren Leuten ermöglichen, weniger zu arbeiten, flexiblere Modelle zu machen, ohne dass da geringere Umsätze oder Gewinne möglich sind oder notwendig sind.
Und das Wichtige
ist, weil sie eben Zeit von Geld entkoppelt haben.
Genau, das Wichtige ist immer, dass das Unternehmer in diesen Unternehmen, dass immer alle drei Sachen erstmal sozusagen selber gemeistert haben müssen. Ja. Das ist super wichtig, ne? Man kann nicht komplett altruistisch hier leben und ne, sondern man muss das sozusagen selbst erstmal die zeitliche Freiheit, die finanzielle Freiheit, diesen Impact, das muss man erstmal für sich selber regeln, dann kann man das in ein Unternehmen reinströmen, dann hast du genau diese Effekte, die du gesagt hast, ne? Du hast diese familiäre, du hast diese Wirksamkeit, die dann durch das ganze Unternehmen spürbar ist. Und jetzt haben wir
das macht dich natürlich auch frei von Zwängen, ne, Erik?
Ja.
Genau. Große Schritte zu gehen. Wir haben einige von denen hier schon im Podcast gehabt.
Genau,
ja?
Die richtigen
und, Dinge angehen. Deswegen ist es wichtig. So, diese Unternehmen gibt es schon in Deutschland. Fensterbausoftware in Ostfriesland. Ja, ein Middleware-Hersteller aus Dresden. Da kommen jetzt noch ein paar. Und wir glauben, dass die ein Riesenpotenzial haben, ganz viel von dem, woran wir glauben, was es in Zukunft braucht. Ein anderes Wirtschaften, kein Widerspruch zwischen zeitlicher Freiheit, Ökologie und einer guten Ökonomie. Und auch dieses Exportschlager Made in Germany, Make in Europe zu liefern. Das kann ein Vehikel sein. Das ist nicht das Einzige. Das kann ein Beitrag sein. Und das ist unser Beitrag. Ja. Diese Scaling Champions zu erzeugen und ihnen die Sichtbarkeit zu geben, die sie verdient haben. Und mit unserer Firma bauen wir solche Scaling Champions gemeinsam mit den Unternehmern. Und mit diesem Podcast, mit diesen Dokumentationen wollen wir ihnen die Bühne geben. Und ich glaube, das ist unser Beitrag. Und das,
ja.
Das Schöne an diesem Beitrag ist, Erik, dass es uns extrem viel Spaß macht. Es ist natürlich extrem anstrengend. Ich weiß, also das kann ich auch sagen, ihr habt die letzten Monate wirklich mit Vollkampf dran gearbeitet. Gerade Martin, Celine, du, ich weniger. Ich war einfach nur da. Aber da ist so viel Herzblut reingeflossen, dass wir eigentlich auch für uns gesagt haben, wir machen das vor allem für uns, weil es uns Spaß macht und weil es cool ist mit den Leuten. Und wir finden es cool, wenn es dann der ein oder andere schaut. Gab schon ein paar gute Reaktionen darauf.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns doch mal kurz genau darauf eingehen, ne? Folge 1, wir hatten Stefan Ehrlich, Jens Gärtner von der SQL Projekt AG. Ich würde sagen, wir schauen mal einen ganz kleinen Trailer hier an, dann könnt ihr mal dieses jetzt per Video gucken, zum Beispiel per YouTube, mal ganz kurz angucken, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Jetzt hier der Trailer.
Wenn du die Welt verändern willst, gründe ein Unternehmen.
Und hab dort gemerkt, nach einem halben Jahr, das wird nicht.
Wir begleiten heute zwei Unternehmer, nämlich Jens Gärtner und Stefan Ehrlich von der SQL, durch Intakt.
Aber in sich passt kein Blatt zwischen uns.
Die beiden haben sehr unterschiedliche Herkünfte und haben irgendwann ihre Wege miteinander gekreuzt.
Ich habe ja nur ein Leben, ich habe ja nicht zwei. Ich habe ja nicht ein Work- und ein Live-Leben, sondern ich habe ja nur ein Leben.
Wir sitzen halt hier mit den Erfindern, also mit den Nachfolgern, mit den Nachfolgern der Erfinder von der Indikationsplattform.
Genau. Jetzt siehst du, erster Fehler, zweiter.
Unternehmer versuchen Standardprozesse auszuführen.
Ich habe ein Unternehmen mitgegründet und aufgebaut und bin da rausgegangen, weil es nicht funktioniert hat. Fuck up.
So, das war der Trailer. Mal einen kleinen Eindruck gewonnen von Stefan, von Jens. Wir haben die beiden begleitet. Wie gesagt, das könnt ihr euch alles in der Doku angucken. Hinten raus, wenn ihr es gesehen habt, gibt es schon ein kleines Wrap-up mal von diesem Tag und du sagst eigentlich so zwei Sachen, die uns ganz so aufgefallen sind. Ne? Das war natürlich viel mehr Material, was wir da gedreht haben, als das, was jetzt in der Doku ist. Zwei Sachen sind herausgestochen. Zum einen war das diese Beziehung von den beiden und zum anderen war das der Umstand, das ist eine Firma, die hat schon ein bisschen Tradition, ne? Die ist relativ lange schon am Markt, kurz nach der Wende sozusagen, noch 1990 gegründet und hat eine gewisse Vergangenheit und die beiden haben das dann übernommen und haben ganz viel auch in dieser Firma neu aufgesetzt, haben ganz viele Portfolio-Elemente gestrichen, haben eine Spezialisierung jetzt durch relativ schwere, harte Zeiten auch getragen und das war aber total das Erfolgsgeheimnis. Sie sagen es selber, 50% Wachstum seit der Übernahme bei gleichzeitiger, die ganze Zeit rausstreichen von Portfolio-Elementen. Johannes, gehen wir mal kurz auf die zwei Sachen ein, die uns da so aufgefallen sind in der Doku. Darüber können wir jetzt ein bisschen reden.
Ja, also ich habe das, also schaut es euch bitte unbedingt an. Ich habe schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass ich echt cool finde, wie die beiden miteinander agieren. Sie sind zwei sehr unterschiedliche Personen. Und in der Arbeit mit IT-Unternehmern, IT-Unternehmerinnen merken wir schon, wie entscheidend die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen ist oder zwischen den Menschen, die dieses Unternehmen führen. Und Hermann Simon hat es ja auch gesagt, ne, so nach dem Motto, zeigen wir den Unternehmer und ich zeige dir, wie das Unternehmen aussieht. Mhm. Und wenn die beiden nicht miteinander in einer guten Beziehung sind, dann wird dieses Unternehmen ganz schnell dysfunktional. Mhm. Wenn es da Spannungen, Ungeklärtheiten gibt, wenn es da auch unterschiedliche Wege gibt, wohin diese Firma gehen soll und die sich nicht einig sind darüber, wird es immer Konflikte geben, die dann die Mitarbeiter austragen müssen. Mhm. Und die oder die im Produkt existieren. Und das merkt man. Und bei den beiden, ich glaube, die haben sich echt über den Prozess gefunden. Also der eine Punker hat im Ausland gelebt, ist dann nach Ostsachsen, schwere Zeiten. Der andere eher Nerd und dann Konzernkarriere gemacht. Ne, haben sich dann beide im Konzern getroffen und haben sich da begegnet und haben eigentlich miteinander gestritten, waren oft
streiten gelernt auch, ne?
Streiten gelernt, waren auf unterschiedlichen Seiten und haben danach aber immer miteinander einen getrunken, beieinander übernachtet. Schöne Geschichte, ne? Mit dem Kaffee am Morgen am Bett.
Ja.
Und da merkst du, dass über die Jahre ein Vertrauen entstanden ist, dass der eine das gut mit dem anderen meint.
Mhm.
Und ich glaube, dass die beiden schwere Zeiten hatten, aber dass sie sich darüber nicht entzweit haben. Ich weiß auch, Erik, dass du ja mit den beiden auch gearbeitet hast, zum Beispiel, ne? Und mich würde dein Blick natürlich interessieren, natürlich nur das, was hier auch gesagt werden darf. Aber ich glaube schon, dass sie auch nochmal die nächste Ebene ihrer Beziehung gefunden haben und sich Dinge sagen, die andere sich normalerweise nicht sagen und damit auch ein Vertrauensverhältnis bekommen. Die sind sich in ihren Erwartungen sehr klar geworden, oder?
Ja. Ich glaube, wir haben immer diesen Vergleich bemüht, Unternehmer-Ehe. Für mich hat's, hat's fast auch was. Sie sind an diese Firma gebunden. Das sagen sie auch einfach durch die Übernahme. Ne? Da sind Verbindlichkeiten auch im Privaten entstanden für diese Firma. Das verbindet natürlich extrem. Für mich ist es fast auch so eine, brüderliche Beziehung, weil die sind sich nicht, das sind bestimmt nicht die, die sich jetzt jedes Wochenende auch zum Grillen treffen oder sonst was, aber das sind, wenn es brennt und der eine muss unterm brennenden Balken vorgezogen werden, dann machen die das. Und ich glaube, was für mich wahrscheinlich, das ist hier nur Mutmaßung, aber was für mich so ein entscheidender Punkt ist, wenn du so eine Beziehung machen willst, musst du, ich glaube, jeden einzelnen Bereich, was so dich angeht, das sagen sie auch, was so dich selber angeht und was deine Vorstellungen von dieser Firma sind, musst du mit den anderen abgeklärt haben. Also da musst du auch ein bisschen manchmal die Außenwelt ausblenden. Da geht es auch nicht um Mitarbeiter, da geht es auch nicht um diese Firma, da geht es ganz, ganz hart um dich selber, um das eigene Leben, wie sehe ich das in 10 Jahren, in 20 Jahren, 30 Jahren. Und wenn du da klar bist, dann kannst du, dann ist jetzt blöde gesagt, die Firma nur noch Pillepalle, weil die Firma ist immer ein Vehikel, egal was, egal wie sehr man dran hängt, die Firma ist ein Vehikel, weil ich will für Kunden was machen, ich will eine Bedeutsamkeit haben, ich will mein Leben so gestalten, wie ich das, wie ich mir das vorstelle. Freiheit ist ein Thema, was Stefan sehr oft in dieser Doku erwähnt. Und ich glaube, wenn du klar bist, und den anderen zu 100% verstehst, dann kannst du diese Firmenvehikel nutzen und dann auch gestalten und bauen. Ich glaube, das ist aber eine Phase, die geht nicht einfach so. Gerade wenn du was übernimmst, gerade wenn du eine Firma hast, die eine gewisse Geschichte hat, dann hast du auch Leute mit einer gewissen Geschichte. Dann hast du Leute mit Strukturen und die lassen sich nicht einfach, das weiß jeder schon, wenn er selber eine Firma gegründet hat, wenn sich sowas mal über Jahre einschleift. Das ist eine richtig, richtig hartes Stück Arbeit. Und da habe ich auch ganz großen Respekt vor, weil da ist eine neue Firma gründen, Johannes, oder? Ist, glaube ich, leichter, als sowas zu übernehmen, oder? Was denkst du? Bist du nicht so sicher?
Leichter vielleicht. Anders, würde ich sagen.
Du hast halt substanziell wahrscheinlich.
Es ist anders, aber nicht leichter. Vielleicht mal kurz, Erik, zur Beziehung.
Ja.
System und Leidenschaft, ne, sind die auch beide.
Mhm, genau.
Haben sich, glaube ich, auch miteinander aufgeteilt und haben da aber auch witzigerweise tragen bei den beiden beide irgendwie System und Leidenschaft in sich,
ne,
und ergänzen sich aber echt ganz gut miteinander. Also macht euch einfach mal euer eigenes Bild. Ich kann sagen, ein kleiner Tipp von mir für Unternehmer-Ehe ist dieses ehrlich die Zielbilder mit sich nehmen. Als wir im Kaffee saßen mit dem, also im Restaurant saßen, haben sie sehr offen darüber geredet. dass sie sich ihre Zielbilder hingelegt haben und gemeinsam persönliche Zielbilder, wo willst du hin ohne die Firma? Wo willst du mal im Leben hin? Und dann darauf geguckt haben, wie soll die Firma, wie kann die Firma dafür ein Vehikel werden? Wie kann sie, müssen wir die Firma gestalten, damit das möglichst gut passt? Ich glaube, darüber haben die sich sehr genähert. Das ist etwas, was ihr sofort tun könnt mit euren Kollegen. Das wäre, glaube ich, der richtige Angang für das Thema.
Ja. System und Leidenschaft, Johannes, das hast du eben so reingeworfen. Was ist, wer das jetzt noch nicht gehört hat, das müssen wir mal kurz erklären. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht so explizit erklärt. Lass uns das mal kurz nochmal ins Schlaglicht draufschmeißen. Das
werden wir später irgendwann nochmal machen, Erik. Aber ich kann schon mal in der Kürze und Würze sagen, dass wir über den inhaltlichen Unterbau, den wir in den letzten Monaten gemacht haben, nämlich nochmal uns anzugucken, was zeichnet dieses Game Champions aus, festgestellt haben, dass es bei diesen Unternehmern, Unternehmerinnen in diesen Ehen oder auch in den Einzelpersonen immer zwei Welten gibt, die sich abwechseln und aber beide gebraucht werden. Es muss einerseits eine Komponente geben, das brutal in die Zukunft gehen, radikal in die Umsetzung gehen, auch die großen Bausteine umdrehen, wirklich zupacken, Energie freisetzen, das ist die Leidenschaft. Und es muss System geben, also jemand, der Struktur reinbringt, der in Systemen, in wiederholbaren Prozessen denkt, der das strukturiert. Weil wenn du das nicht machst, wenn du nur Leidenschaft hast, dann überhitzt du und kommst auch nicht vorwärts. Und wenn du nur Systeme machst, dann bist du blutleer, sage ich immer. Dann gibt's keinen Wumms, dann bleibst du an Dingen irgendwann hängen und schleifst dich aus. Und deswegen brauchst beides in einem Zusammenspiel. Und wenn das nur eine Person ist, dann muss sie beide Komponenten haben und sie ganz gezielt einsetzen. In unterschiedlichen Phasen brauchst du nämlich unterschiedliche Dinge. Und wenn die zu zweit sind, müssen sie eine Möglichkeit finden, dass sie sich da nicht für hassen, dass einer Leidenschaft einer System ist, sondern dass sie sich dafür wertschätzen und sich dafür einsetzen gegenseitig, wann das eine und wann das andere mehr notwendig ist.
Ja. Sehr gut. Reicht, glaube ich, als Erklärung. Das glaube ich
ganz
gut.
Wir irgendwann einmal thematisieren oder mit anderen Leuten besprechen.
Ja.
So. Also das ist das eine, kann man direkt mitnehmen, könnt euch mal fragen, was seid ihr? System, Leidenschaft, aus dem Zielbild kann man sehr gut ableiten, auch aus der Vergangenheit und dann wirklich stärkenorientiert die Unternehmensführung aufbauen, gar nicht mehr so, muss man gucken, ob man das so nach Bereichen macht oder ob man das eher nach, es gibt sicherlich Leidenschaftsbereiche und es gibt eher Systembereiche.
Haben die beiden ja auch, lohnt, ne? Also
gleichzeitig lohnt sich Wechsel, aber sehr. Manchmal braucht nämlich eine Kundengewinnung eher ein System und eine Wertschöpfung und Finanzprozesse eher Leidenschaft, werden wir nochmal besprechen.
Ja, es kommt immer auf die Phase an, ne?
So ist es. Erik, aber Nachfolge, darüber wollten wir gerade reden. Also ich glaube, dass es viel mehr Unternehmen geben muss, die Nachfolge gehen.
Oh ja.
Weil in Zukunft natürlich Software ein Faktor ist, ein Asset, was entsteht, ne? Also wenn du sowas neu baust, du kannst sowas mit, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz, wird Softwareentwicklung bald, wenn wir auch da einen Ressourcenengpass lösen. Ne? Mhm. Ich glaube, Erik, dass es aber zwei Dinge gibt, die schwer aneignbar sind, nämlich vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Ne? Also wirklich, wo Vertrauen entstanden ist, wo man weiß, dass da verlässliche Werte dahinter stecken hinter so einem Unternehmen. Und das zweite ist Fachwissen über die Zielgruppe und über ein Thema. Das kann man sich alle lesen, aber dieses Erfahrungswissen ist ein Schatz.
Ja.
Und das ist sicherlich, wenn du mich jetzt fragst, was ist es einfacher, ein Neuunternehmen oder ein Nachfolgeunternehmen? Ein Nachfolgeunternehmen hat Nachteile, nämlich du kommst da vielleicht in eine andere Dynamik rein, du hast da vielleicht Manager, die auch Teil des Problems waren statt der Lösung. Du hast Altlasten. Zum Beispiel in Form von Portfolio-Elementen. Also die Jungs hatten extrem zu kämpfen. Ich ziehe auch extrem meinen Hut für. Ich weiß nicht, 6, 7 Portfolio-Elemente. Und die waren nicht jetzt so verteilt, dass eins 1% hat und die, ne, und dann, und noch eins hatte 80%, sondern es war sehr gleichmäßig verteilt, wo nicht klar ist. Also hätte man auch 6 Unternehmen draus machen können. Und da kommen auch manche auf die Idee zu sagen, dann machen wir jetzt halt 6 Unternehmen gleichzeitig. Das ist keine gute Idee. Also das wieder in Shape zu bringen. Das hat eher was von der Arbeit eines Insolvenzverwalters.
Ja, klingt jetzt ein bisschen negativ belastet, aber
ja, du hast schon recht, aber das ist so, wenn du die Insolvenzverwalter anguckst, dann machen die das fit und fokussieren. Ja. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn du da reinkommst und dich direkt mal unbeliebt machst, weil du da anfängst, Dinge zu schließen.
Oh ja,
und,
das ist genau der Grund.
Portfolio-Elemente zu verkaufen. Ich glaube, damit haben sie es extrem gestruggelt und das haben sie aber sehr konsequent gemacht und dabei trotzdem 50% zu wachsen, ne? Weil da gehen Leute, da geht Umsatz, den verkaufst du.
Ja.
Das musst du erstmal schaffen.
Ja.
Und ja, haben sie gut gemacht. Mhm. Es ist natürlich nicht, Erik, ne? 400% Wachstum jedes Jahr.
Mhm.
Ich glaube aber, dass die auch durch dieses Freischneiden ganz viel Resilienz gewonnen haben, durch schwere Zeiten zu gehen. Ne? Ja. Also durch harte Zeiten, weil du viel arbeitest, aber das Ergebnis oder der Erfolg noch nicht sofort da ist. Und ich glaube, dass dadurch eine Resilienz bei denen entstanden ist, vor denen liegen sehr goldene Zeiten aus meiner Sicht.
Mhm. Ja.
Die sind auf dem Weg direkt zum Scaling Champions. Die Software ist mega. Das, was sie da tun, ist super. Die sind in der öffentlichen Verwaltung im Mittelstand ganz tief drin. Und das ist ein super Brett, was sie da machen.
Ja. Ja, aber das, Erik, Unternehmen trieft vor Kundenwissen, ne? Vor, da steckt einfach in den Prozessen, in der Kultur selber so viel Wissen über die Kunden drin. Ne? Das ist halt der große, große Vorteil, wenn du Unternehmen mit so viel Historie auch hast.
Ja, und auch Bock, Erik, ne? Also ich glaube, die haben einfach echt Bock, die beiden und auch das ganze Team, wirklich was zu bewegen. Und das ist doch richtig was wert.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, also so ist meine Einschätzung und ich würde sagen, ich würde gerne noch viel mehr Nachfolgerunternehmen haben. Auch wenn das Arbeit ist, kaufst du trotzdem natürlich einen Kundenbestand, kaufst laufenden Umsatz und so ein Unternehmen von 0 auf 50 ohne Fremdkapital. Klar, die haben natürlich ein Darlehen, ne?
Ja.
Aber ohne
Risiko, rausgekauft. Das
genau,
ist,
ohne Risikokapital, ne?
Ja.
Das ist schon was. Also, wenn du so ein Wachstum hinlegen willst, musst du eine sehr gute Idee haben, sehr, sehr hart arbeiten oder halt Venture Capital ein.
Mhm.
Und da ist Nachfolge eigentlich ein ziemlich gutes Werkzeug.
Ja.
Und es gibt ganz viele Schätze da draußen. Man darf nur, glaube ich, nicht den Fehler machen, die Altsoftware. Also, es gibt einfach ein Problem bei diesen ganzen Verkäufen. Dass natürlich die abgeben, das Unternehmen, den Wert dieser Software und dessen, was da entstanden ist, sehr, sehr hoch einschätzen. Und damit bezahlst du die Portfolio-Elemente mit, die du eigentlich verkaufen willst.
Ja, ja. Also wie wenn einer 10 Jahre Oldtimer in seiner Garage stehen hat und da immer dran rumbastelt, sage ich mal. Ne? Das ist, da steckt ein emotionaler Wert.
Und du jetzt nur den Motor haben willst.
Und du nur den Motor haben willst, genau. Oder eine Stoßstange. Und das ist genau das Problem, weil da hängt emotionaler Wert dahinter. Aber man muss auch sagen, natürlich ist gerade die Verkäufe von Softwareunternehmen, von Systemhäusern, das ist ja gerade unglaublich viel Dynamik in diesem Markt.
Also, mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt in der Doku. Und ich weiß natürlich, dass es der Anfang ist. Da kommen ja jetzt noch ein paar. Und das wird echt toll. Wie hat es dir gefallen? Lass mal über den Dreh reden und wie es so gewesen ist.
Ja, also.
War entspannt, oder?
War super entspannt. Wir waren, glaube ich, am Ende 10 Stunden tatsächlich unterwegs bei diesem Dreh. Auch viele Autofahrten zwischendrin, irgendwie teilweise eine Stunde Autofahrt und so. Wir haben uns für den Anfang jetzt mal so, wirklich so mal rein vom Produktionsaufwand her gleich eine der schwierigsten Aufgaben rausgenommen, weil diese beiden, war ja auch genau der Punkt, ne, diese Unternehmerbeziehung zu beleuchten, die konnte man nicht einzeln nehmen. Man hätte nicht einen Stefan rausnehmen können oder einen Jens rausnehmen können und hätte das so gemacht. Das war super wichtig, die beiden zusammen zu haben, aber es ist natürlich aufwendig. Wir haben jetzt Folge 2, Folge 3 haben wir jeweils mit einem Unternehmer gedreht. Das ist ein bisschen entspannter, muss man sagen. Und hey, das ist gerade, das ist eine One-Man-Show, was die technischen Abläufe und auch die Postproduktion betrifft. Das ist der Martin, der ist Kameramann, der macht, dass die Leute da auf der Kamera drauf sind, dass die Storys da drauf sind. Der dreht aber auch die Schnittbilder, der kümmert sich um den Ton. Der ist am Ende der, der es schneidet, ne? Natürlich für die inhaltliche Unterstützung mit mir, aber das Ganze zusammenschneiden, was dann Grafiken kommt, animieren, das ist alles Martin, das ist eine One-Man-Show und das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und na klar hat das, das hat natürlich so ein paar Einschränkungen, was das Ganze betrifft, aber ich glaube, wir haben da echt einen guten Mittelweg gefunden. Das war jetzt die erste Doku. Wir sind natürlich stetig dran, sind auch total für Feedback, konstruktives, total offen, freuen uns darüber. Das könnt ihr mir gerne auch senden, zum Beispiel per WhatsApp. Nummer habt ihr hier in den Shownotes. Und auch allgemein, ne? Ihr könnt gerne dazu kommentieren, schreiben, wenn ihr die Folge jetzt danach noch guckt oder schon geguckt habt.
Ja.
Freuen wir uns sehr drüber. Nächste Folge wird es Ende Juli geben. Da haben wir auch jemanden begleitet. Wer das ist,
kommt schneidet ihr später. Schon, Erik?
Die ist gerade, ich bin gerade in der Sichtung. Ich bin gerade in der Sichtung für was kommt rein, so thementechnisch. Und ab nächster Woche geht's los.
Sag mal, ich interview dich jetzt mal.
Interview dich mal.
Also für alle, die jetzt sagen, boah, ey, Alter, ich glaube, wir müssen auch eine Doku machen. Ja?
Ja.
Wie viel Aufwand ist sowas, Erik, für dich? Also hast du es unterschätzt anfangs?
Ich hab so maßlos überschätzt. unterschätzt. Also ich muss wirklich sagen, ich bin so hoch zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich bin so maßlos überrascht, was das für eine Arbeit ist. Das ist, also ist 48 Minuten Doku. Da stecken wochenlange Arbeit drin, also wirklich wochenlang, weil das Material am Ende, wir sprechen da von, ich glaube, 4-5 Stunden Drehmaterial, ne? Da sind wir schon ein bisschen besser geworden bei den nächsten Dokus, aber das alles zu sichten, zu sagen, was kann rein, was muss raus, wie wird's guckbar und interessant, und das ist alles so wild viel Arbeit, das kann man sich nicht vorstellen. Dann sind es Kleinigkeiten, die Musikauswahl, Bilder, die da reinkommen, ne? Das ist alles was super, super viel Aufwand macht. Da muss eine Storyline dahinter sein, ne? Das ist das ist viel, und das ist auch alleine vom, wie so ein Dreh organisiert, ne? Eine Drehgenehmigung im Restaurant zu haben und diese ganzen Sachen. Das ist alles viel. Man muss aber auch sagen, du hast am Anfang schon gesagt, das macht uns halt einen Heidenspaß. Also es macht dir viel Spaß, es macht mir viel Spaß. Für Martin, der jetzt über ein Jahr bei uns arbeitet,
dem macht das auch meistens Spaß. Dem
macht das manchmal. Meistens, wenn ich nicht so ein alter Nörgel-Otto bin da hinter der Kamera, das kommt auch mal vor. Martin, sorry hierfür. Aber ansonsten muss man sagen, das ist von uns ein Leidenschaftsprojekt. Und das macht auch den Protagonisten Spaß, muss man auch sagen. Mit denen wir bisher gedreht haben, wir haben jetzt 3 Folgen gedreht, hat das auch viel Spaß gemacht. Und das ist die Hauptsache. Und da ist wieder Leidenschaft, das ist Leidenschaft, ne? Ich probiere gerade mit dir, glaube ich, die Leidenschaftsthematik reinzubringen. Machst du viel. Und dann probiere ich noch entgegen meines Naturells auch noch System mit dazu zu bringen für das Projekt. Das kann man ja auch auf Einzelprojekte nehmen. Und das ist gerade der Punkt. Also wir sind da super freudig und haben da Bock, noch viele, viele Dokus zu drehen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe heute, Johannes, sage ich dir gleich, wenn die Kamera, das Mikro aus ist, ich habe heute eine Bewerbung eines guten Freundes von uns bekommen, der unbedingt in die Doku rein möchte als Protagonist.
Ah.
Aber vielleicht kannst du schon erahnen, wer das ist. Und das machen wir auch. Das hat man nämlich eh schon auf dem Schirm. Der musste sich gar nicht bewerben. Genau.
Schön.
Ja. Also ich würde sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, guckt euch die Doku jetzt an. Haut raus, was ihr für Feedback habt. Da sind wir richtig froh drüber. Das gefällt uns. Und ey, wenn euch die gefällt, dann teilt die gerne, weil das ist freut uns auch extrem. Ich würde sagen, Johannes, ein Urlaubstipp will ich noch haben von dir. Komm, hör mal noch einen Urlaubstipp raus, wenn du jetzt schon so lange weg warst.
Ich frage mich, wie sehr ich da angefeindet werde für das, was ich jetzt gleich sage.
Du wirst von mir angefeindet, wenn du jetzt was gegen Frankreich sagst. Das hast du mir während deines Urlaubs schon gesagt. Das finde ich jetzt nicht so gut von dir.
Ich mag ja Frankreich, ne?
Was ist das Problem in Frankreich?
Käse, Eiffelturm und so weiter, ne?
Bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Also, wir waren in Frankreich und wir sind da hingefahren durch die Schweiz, herrlich. Wir sind nach Frankreich gefahren und es hat nur geregnet.
Ja, gut.
Und da habe ich dann gesagt, nee, das lasse ich mir nicht.
Das ist nicht dein Ernst.
Und da ist jetzt Frankreich für mich gestorben.
Wegen dem Regen.
Ja.
Na gut.
Wenn ich im Urlaub fahre.
Dann habe ich mehr Platz in Frankreich.
Nein, also wir waren in Frankreich und ich fand es war wirklich sehr schön. Wir waren in Annecy.
Mhm.
Am See. Das ist dort unterhalb von Genf. Mont Blanc, die Ecke dort. Und das ist
Jura, glaube ich, ne? Vom Region. Ist bestimmt Jura. Ja,
kann sein. Keine irgendwas Ahnung. Mit Gerichtssaal. So. Und wir waren dort und das war echt herrlich. Wir waren dann dort auf den, das ist halt direkt, das ist ein Bergsee und dann kommen die Berge hoch, dann waren wir oben essen, Käsefondue, Raclette und so. Aber das ist fast ein bisschen wie die Schweiz dort, ne, wo wir waren.
Ich würde sagen, da ist sag jetzt das.
Wir müssen dann noch in die Provence und wir müssen mal auch noch Richtung, das machen wir alles noch. Das war uns aber mit den Kindern irgendwie echt zu weit, muss ich sagen. Wir waren beim Wohnmobil.
Ja. Ja.
Und dann hat es geregnet, dann habe ich geguckt, wo kein Regen war.
Ja.
Italien. Und da hatte ich dann meine Argumente, wieder entweder nach Italien, in mein Italien zu fahren.
Mein Italien.
Und dann waren wir dann 4 Tage in Frankreich und dann war den Rest des Urlaubs in Italien gewesen. Und eines, was mir da aufgefallen ist, Erik, also wir, jetzt im Gegensatz zu anderen hier in diesem Podcast, gehen mit unseren Kindern nicht in die gehobene, mit Kindern nicht in die gehobene Gastronomie. Ich habe das Gefühl, dass denen im Vergleich zu anderen hier in dem Podcast, den Kindern, so ein bisschen die Wertschätzung dafür fehlen würde. Ich glaube, dass, also so wie ich unsere Kinder kenne, würden die nach 10 Minuten aufstehen. Wir würden den vollen Preis bezahlen und wir würden die ersten Gang gegessen haben.
Ja, mein Sohn geht in die Küche und lobt das Amuse-Bouche erstmal nach.
Ja. Also die Petit Four, ich muss sagen, wirklich, da war einer dabei, nicht schlecht.
Mensch,
ja?
Super. Und diese Weinauswahl, klasse.
Ja, also ich muss sagen, in der Mitte hat es ein bisschen nachgelassen, aber gerade hinten raus war da wirklich nochmal ein paar echte Kracher dabei.
Ja, genau, genau. So geht mein
Erik Osselmann, Erik Osselmann den Kleinen, ja?
Ja, genau.
Und meine Kinder würden wahrscheinlich schreien, wann gibt's Pommes? Und das ist genau das Ding, Erik.
Ja.
Auf dem ich, also ich glaube, ich werde hier noch gesteinigt, ja? Aber scheiß drauf. Ich fand jetzt, dass die französische Küche und die Kulinarik ist mir im Podcast doch durchaus wichtig. Auf einem normalen oder Basic-Niveau, auf dem ich also im einfachen Niveau, auf dem ich auch als Mensch intellektuell unterwegs bin, nicht so viel zu bieten hat. Da gibt's meine Fischsuppe, da gibt's meine Zwiebelsuppe, da gibt's einen Salat, ein Salätchen, ansonsten gab's viel Pommes. Und da muss ich sagen, ganz liebe Grüße, überzeugt mich, ja, an alle Vegetarier und Franzosen, ich bin euer Freund.
Ich würde gerade sagen, du hast dich schon mit Vegetariern versaut hier und jetzt auch noch mit einem Franzosen, klasse.
Wir sind nach Italien gefahren.
Ja.
Ich habe auf die Karte geguckt, da war ein Bergdorf, so ein kleines Bistro, da haben wir gegessen. Das war wieder mal die besten Pasta, die ich jemals gegessen habe.
Ja.
Das habe ich dir dann sogar als Foto geschickt.
Stimmt, habe ich gesehen.
Wir sind jetzt schon hinter der französischen Grenze. Habe ich Pasta gegessen mit einer Pistaziensoße und großen Garnelen drauf.
Ja.
Unglaublich. Hab ich geschenkt, ich habe endlich wieder in Italien.
Ja, stimmt, das ist mir geschickt. Ja.
Also ich muss sagen, ich bin halt so ein Typ, Erik, du kennst mich, ne? Ich bin jemand, der mit den Händen kocht. Bisschen, ne? Dieses Mediterrane, das Grobe. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch mehr im Süden nochmal anders, ne?
Ja, ja.
Aber
das stimmt, das kann man auch, also hat diese so ein provinziale Küche gibt es auch im Süden von Frankreich oder im Norden zum Beispiel, da gibt es sowas auch, also. Aber ich weiß
nicht, so, ne?
Genau.
Du weißt, was ich meine, Erik, ne? Ich glaube, dass die französische Küche auf einem hohen Niveau wirklich was zu bieten hat, was kein anderer zu bieten hat. Das ist so. Aber wenn du das nicht machst, gab's halt oft Pommes, Burger.
Ja, ja, auch da gibt's was anderes, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich wollte dir auch
sag mir mal ein französisches Gericht. Nee, jetzt wirklich, ne? Ich will nicht mit dir streiten, Erik. Du Arsch.
Ja.
Aber ich würde sag mir mal.
So Galette, warte kurz. Okay, ist die Urform des Crepe aus Buchweizen.
Das ist da aber schon wieder so.
Aus Buch, jetzt hörst du auf, jetzt ist Crepe ist jetzt nicht gehobene Küche. Galette ist Buchweizen, aus Buchweizenmehl hergestellter Crepe. Der wird herzhaft gegessen, zum Beispiel mit Ziegenkäse drin oder sowas. Oder ne, ja, ganz einfach gemacht, ist aus der Bretagne, ist ein tolles Streetfood sozusagen.
Ja, ist so Imbissessen. Noch was anderes?
Es ist jetzt auch gemein.
Los, Erik.
So ein paar Austern.
Ja, ich bin bestimmt auch nicht der beliebteste gerade, aber mit deiner Bodenständigkeit räumst du natürlich ab.
Naja, aber was soll ich denn jetzt?
Austern und Champagner zum Beispiel.
So ein paar Austern oben an der Bretagne, an der Küste oben, das kann man schon machen. Das ist ja auch, gibt ja schnell auf die Finger. So.
Ja, da hast du recht, Erik. Warum ich denn ins Austernessen gegangen bin?
Ja,
okay.
Naja, aber.
Also, ihr Lieben, ihr seht, es war ein inneres Fest und ich habe wirklich in Italien tolle Pasta gegessen, eine schöne Zeit gehabt und wir waren an den Bergseen in Italien und das hat mir wieder mal sehr gut gefallen.
Du, ich wurde auch da reingezwängt. Ne? Ich will das jetzt hier mal sagen. Meine Frau hört den Podcast eh nie, deswegen kann ich das jetzt sagen. Ich war ja auch jahrelang Italien-Fan. Dann wurde irgendwann beschlossen, wir fahren jetzt nach Frankreich. Dann wurde jahrelang Frankreich.
Ja, wie geht's dir damit mit dieser
Und irgendwann, ich war so ein Süditalien-Freund, bin ich auch heute noch. Machen wir ja auch manchmal noch.
Apulien.
Ja, Apulien, Sizilien, klasse. Finde ich auch gut. Bin ich auch immer noch Fan. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat in den letzten Jahren wahrscheinlich auch dadurch, dass ich da reingezwängt wurde. Ne? Irgendwann findet man schön, wo man gefangen gehalten wird. Ne? Stockholm-Syndrom.
Ich glaube auch, dass du so ein verregnetes Stockholm-Syndrom hast, dass ich dich immer nach Nordfrankreich oder Südengland ziehe. Sonne in dein Herz lassen.
Das ist schön. Und ich freue mich schon auf August. Da geht's nämlich in eine Normandie, Britannien. Ich weiß es nicht.
Ich dachte, nach Island. Sommer genießen.
Echt, Island im Sommer ist auch schön, jetzt hör auf. Ja. Aber genau, da geht's hin. Aber nein, ich sag dir, ich kann das schon verstehen, dass man Italien mag, aber Frankreich ist auch was Feines. Du musst einfach mit mir mal nach Frankreich fahren, dann zeige ich dir aber mal, was du. Das müssen wir mal. Das planen wir schon seit Jahren, schafft man nie. Ist ja so. Naja, gut. Wir legen jetzt mal auf.
Ich hab noch einen Schautipp für euch.
Und mach mal, einen schnellen Schautipp. Die Leute sind schon ganz ungeduldig, die wollen jetzt auflegen. Die
also
jetzt
wer wirklich aus dem Auto aussteigen. Lust hat auf richtig genießen. Und da kann ich jetzt direkt das Gegenbeispiel liefern. Ne?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und meine gesamte Argumentation der letzten Minuten untermauern ist Action Bronson in Paris.
So, das hast du mir schon vor Jahren
empfohlen. Da gibt es bei YouTube eine Serie, wo der mit Locals zusammen Naturwein trinkt und durch die Restaurants gezogen wird. Das ist legendär. Und das plane ich noch mit Erik, dass wir das mal zusammen machen.
Das ist so, genau.
Du bist
genau,
mein Action Bronson eigentlich.
Genau, daran arbeite ich auch, genau. Sehr gut, dann haben wir ja hier noch einen Gucktipp.
Wir haben einen Gucktipp. Der größte Gucktipp ist Skating Champions Doku. So. Wenn es euch gefällt, kommentiert die Doku. Lasst dort was drunter. Sagt, hey, ich komme vom Podcast. Hör's mir an.
Genau, sehr gut.
Dann wisst ihr, dass ihr darüber kommt. Und für uns freut's. Für uns ist es ein bisschen der kleine Applaus. Und uns hat es ja Spaß gemacht. Es geht weiter. Nächsten Monat.
Genau. Geht weiter. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.